Leipzig und Leute, der Podcast mit dem Oberbürgermeister.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leipzig und Leute. Mein Name ist Burkhard Jung, Oberbürgermeister dieser wunderschönen Stadt. Und jeden Monat lade ich mir Menschen ein, Leipzigerinnen oder Leipziger, die oder der unsere Stadt auf besondere Weise prägt und bewegt. Leipzig wächst. Und mit unserer Stadt wachsen auch die Anforderungen an Gesundheitsversorgung und Rettungsdienst. Und darüber habe ich mir heute Gedanken gemacht, wie könnte ich mal mit jemandem ins Gespräch kommen, der da in der Notfallmedizin ganz wesentlich zu Hause ist. Was passiert hinter den Kulissen eines Rettungseinsatzes? Wie gut sind wir aufgestellt? Wie sind die Eingreifszeiten? Was kann jede und jeder Einzelne im Ernstfall tun? Und ich habe eingeladen Dr. Robert Stör, Chefarzt der zentralen Notaufnahme an unserem städtischen Klinikum St. Georg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Dr. Stör.
Hallo, Herr Jung, vielen Dank für die Einladung.
Herr Dr. Stör, Sie sind seit einigen Jahren, seit 24, glaube ich, in der Verantwortung als leitender, ja, ist das Chefarzt?
Ja,
das
ist eine Chefarztstelle.
Chefarztstelle. Ja. Was war der prägendste Einsatz Ihres Berufslebens?
Schwierig. Kindernotfälle sind extrem prägend. Ich bin seit 20 Jahren Notarzt. Bin seit 2014 ausschließlich in der Notfallmedizin unterwegs. Es gibt dann irgendwann keinen prägendsten Einsatz mehr. Es gibt viele schlimme Sachen, aber ich glaube, das, was uns allen am nahesten geht, sind Kindereinsätze. Also Kinder, die schwere Schäden nehmen, das ist das, was uns alle zutiefst berührt. Oder Kinder, die wir nicht retten können. Ist zum Glück äußerst selten, aber das ist das, was uns prägt. Und was uns auch prägt, sind die Einsätze, wo wir tatsächlich junge Menschen reanimieren müssen und die dann 5, 6, 7 Tage später vor unserer Tür stehen und guten Tag und vielen Dank sagen, also die wir auch retten können. Das ist auch prägend.
Ja, ja, das tut wahrscheinlich sehr, sehr gut, auch mal so ein Feedback zu bekommen.
Ja.
Wie sieht so ein Tag bei Ihnen aus? Wann fangen Sie an? Gibt es überhaupt Alltäglichkeit oder gibt es jeder Tag anders?
Eigentlich ist jeder Tag anders. Also jeder Tag ist so, wie wir schauen, was passiert. Vom Grundsatz her habe ich aber eine normale Kernarbeitszeit montags bis freitags. Wir beginnen im Klinikum um 7.30 Uhr in der Notaufnahme die Dienstübergabe von den Nachtdiensten an die Tagdienste. Dann wächst unser Personal auf über den Tag. Also wir haben dann bis zum Mittag hin immer mehr Leute im Einsatz, weil immer mehr Menschen kommen und wir mittags eigentlich die Maximalbelastung in der Notaufnahme haben ungefähr.
Warum ist das so?
Weil viele Leute kommen früh, stehen auf, frühstücken, gehen danach in die Notaufnahme, mehr oder weniger in Ruhe, oder die ersten Arbeitsunfälle kommen vormittags. Dann gehen Leute zum Hausarzt. Wir haben vom Hausarzt zu uns geschickt. Die kommen in der Regel 1 bis 2 Stunden später. Die sind dann so zwischen 10 und 11 da. Und ab dem frühen Nachmittag kommen dann die Hortkinder noch dazu, die im Hort Unfälle erleiden. Bis 16 Uhr sind wir dann richtig voll und deswegen brauchen wir über Mittagszeit am meisten Personal.
Das haben Sie mir eben schon gesagt, so Ihr Hobby sei es nach wie vor auch im Wagen zu sitzen und zum Noteinsatz zu fahren. Wann sind Sie das letzte Mal unterwegs gewesen?
Letzte Woche. In der Woche nach Ostern hatte ich 3-mal Dienst, 3-mal beim ADAC gewesen in der Luftrettung, 1-mal im Zwenkau im Notarztdienst. Ja, mein Hobby klingt vielleicht ein bisschen befremdlich, wenn man Notfallmedizin als sein Hobby betrachtet, aber dadurch, dass wir relativ viel Verwaltungsarbeit machen, ist es natürlich so, dass mein eigentlicher Brotberuf, der Beruf, den ich immer machen wollte, mein Leben lang sozusagen, dass ich den dann natürlich auch immer noch gerne mache. Und auch.
Das ist eine Facharztausbildung auch, ne?
So richtig nicht, nee, so richtig nicht. Es gibt jetzt mittlerweile eine Zusatzausbildung zum Facharzt. Also es ist so, dass man einen normalen Facharzt macht, dass ich selbst bin Chirurg und im zweiten Facharzt noch Anästhesist. Und danach kann man quasi noch 24 Monate in einer Notaufnahme arbeiten und macht dann den Notaufnahmefacharzt, seine Subspezialisierung. Und der Notarzt selbst ist auch so eine Subspezialisierung, die kann man dann, wenn man 3 Jahre am Patientenbett tätig war und 50 Einsätze gesammelt hat, darf man dann zu einer Notarztprüfung gehen und darf dann schon Notarzt fahren.
Was ist das Besondere an einem solchen Einsatz im Unterschied zum klinischen Alltag?
Na, Notarzteinsätze sind halt sehr dynamisch, die finden nicht in einer großen Infrastruktur statt, die sind extrem patientenbezogen. Das heißt, ein Patient hat quasi vor sich eine große Menge an Ressourcen, also mindestens 2 Leute, die auf einem Rettungswagen sitzen, der Kollege, der das Notarztauto fährt, der Notarzt selbst, sind also 4 Leute, die sich um einen Patienten kümmern können, im Normalfall. Klar gibt es auch Unfälle mit mehr Betroffenen, kommen aber trotzdem auch mehr Leute hinzu und es ist relativ schnell vorbei. Also ein normaler Notarzteinsatz, der dauert 1/2 bis 1 Stunde und dann wird der Patient entweder zu Hause gelassen, was eher selten ist, oder in einer Klinik vorgestellt und dann an die Krankenhäuser übergeben.
Man muss schnell reagieren, oder? Die Einschätzung?
oft, also man muss sich schnell ein Bild verschaffen. Das Entscheidende ist, glaube ich, wirklich innerhalb von den ersten paar Sekunden zu wissen, ist der Patient krank oder nicht. Also geht es hier um die Wurst oder geht es hier nicht um die Wurst? Also eine schnelle Entscheidung dahingehend zu treffen und dann sagen, okay, Patient ist für mich kritisch und dann laufen im Prinzip Algorithmen ab.
Um mal persönlich zu werden, mein Freund hatte jetzt einen Schlaganfall und der Arzt sagt, wenn der Notarzt 5 Minuten später gekommen wäre, dann hätte er bleibende Schäden gehabt. Mhm. Es geht da oft um Minuten, ne?
Also das gibt natürlich diese zwei großen Organe. Also Gehirn und Herz sind Sachen, die wirklich schnell laufen müssen, wo es wirklich effiziente Strukturen braucht, das ist richtig. So, und Gehirn kann man heutzutage relativ gut früh behandeln, wenn man früh dran ist und in ein großes Zentrum fährt. Und Herzinfarkte genau das Gleiche. Auch die brauchen ein Zentrum, was sie gut versorgen kann. Dann kann man relativ gut Todesfolgen abwenden und blutende Patienten nach Unfällen, die müssen auch entsprechend rasch versorgt werden.
Ich stelle mir das manchmal psychisch unglaublich belastend vor. Wie geht man damit um, wenn einem doch jemand unter den Händen wegstirbt? Oder?
Schwierige Frage. Einerseits ist es mein Beruf oder unser aller Beruf. Also die Leute im Gesundheitswesen erleben ja alle solche Situationen, auch emotional belastende Situationen. Ich habe dadurch, dass ich schon als Zivildienstleistender im Krankenhaus gearbeitet habe, auch da das erste Mal Kontakt zu Menschen gehabt, die sterben oder versterben, und hatte dort eine sehr gute Anleitung, wie ich selbst auch den Menschen gegenüber umgehen muss, weil man muss ja nicht nur sich selbst sehen, man muss ja auch den Menschen, dem es gerade so schlecht geht, sehen, man muss für den da sein und hat natürlich eine gewisse berufliche Distanz, und meine Meinung ist, dass man die Kliniktür oder die Rettungswagen-Wachentür schließen können sollte, um dann das nicht mit nach Hause zu nehmen. Aber letztlich ist das Soll-Konzept so, dass wir für den Menschen da sind, dem es schlecht geht, auch die Hand halten, wenn wir wissen, wir können nichts anderes machen. Und dann aber auch das in Ordnung sein lassen, weil man merkt ja irgendwann, weiß man ja, dass das auch dazugehört. Also das ist halt schlicht und einfach Teil meines Berufs.
Kann man das 50 Jahre machen?
Wenn man richtig Lust drauf hat, denke ich schon, ja.
50 ist vielleicht übertrieben, aber ich stelle es mir sehr, sehr belastend vor, weil mir ist das auch natürlich aufgrund meines Amtes ein bisschen fremd, ne? So diese direkte Arbeit am Patienten oder das Blut, der Unfall.
Die Frage ist, ist man 50 Jahre lang gut? So, das ist das eigentliche Kriterium. So, also die körperliche Belastung ist ja gar nicht so enorm hoch. Die Frage ist, kann man das die ganze Zeit über fachlich auf dem höchsten möglichen Niveau machen? Also ist man noch in der Lage, sich weiterzubilden und so weiter und so fort? Das ist die Frage, die man sich immer selber stellen muss.
Nun ist die Notfallaufnahme was anderes als der Rettungsdienst, ne? Mhm. Was ist das Gros der Patientinnen und Patienten, das da kommt? Sind es Unfälle oder?
Ja, die häufigsten Patientenvorstellungen sind nach Unfällen, nach Trauma. So, sehr viele Patienten haben schon Erkrankungen, werden im Rahmen von irgendwelchem Aufflammen von Beschwerden im Rahmen ihrer Grunderkrankung, also Blutdruckpatienten, die eine Blutdruckkrise haben, Herzinfarktpatienten, die Herzrhythmusstörungen haben und so weiter und so fort. Aber die meisten Patienten, numerisch, sind die unfallchirurgischen Patienten, umgeknickt, Rücken tut weh, hingefallen, Kopfplatzwunde.
Hausunfälle, oder?
Ja, viele Hausunfälle. Das sind aber auch die Patienten, die am häufigsten ambulant verbleiben, also die wir auch dann entweder entlassen können. Die kommen in die Notaufnahme, werden versorgt, werden geröntgt, finden nichts Schlimmes, können wieder nach Hause. Die Patienten, die am häufigsten da bleiben, sind aber die mit internistischen Erkrankungen, also chronische Erkrankungen, Herzschwäche, Zustand nach Schlaganfall und so weiter und so fort.
Sind wir gut aufgestellt in Leipzig?
Ja.
Ich frage das nicht, um gelobt zu werden, sondern frage das ernsthaft. Ne? Wachsende Stadt, und wir haben die Uni, wir haben das Georg, wir haben das Elisabeth, das Diakonissenkrankenhaus. Also
Parkkrankenhaus, Herzzentrum.
Genau.
Ja, also Leipzig selbst ist exzellent aufgestellt. Leipzig hat den großen Vorteil, super kompakt zu sein. Also wir sind ja eine sehr dicht besiedelte Stadt, aber wir haben kurze Wege. Sind super kompakt, haben 3 große Krankenhäuser, also das Herzzentrum für die Herzinfarkte, Uni, St. Georg, die bieten alle das gleiche Spektrum an für die ganz schwer kranken Patienten. Wir haben also 3, zumindest notfallmedizinische Maximalversorger. Also wir haben 3 Krankenhäuser in Leipzig, beziehungsweise 2 Krankenhäuser, die alles können, was an Notfällen denkbar ist, und das Herzzentrum, das alles kann, was kardiologisch ist.
Es gibt so eine kritische Diskussion, in Leipzig sei der Rettungsdienst in besonderer Weise ausgelastet, werde oft gerufen, wenn er gar nicht notwendig ist. Schätzen Sie es mal ein?
Naja, also Rettungsdienst ist für viele Leute das niedrigschwelligste Angebot, das verfügbar ist. Man findet keinen Termin beim Arzt, der Arzt ist nicht da, der neue Hausarzt nimmt keine neuen Patienten an und so weiter und so fort. Facharzttermine gibt es sowieso nicht. Wir sind rettungsdienstlich und notaufnahmeseitig, wir sind das niedrigschwelligste Angebot und wir haben alle immer offene Türen. Aus meiner persönlichen, rein privaten Sicht eigentlich unkritisch. Wir können das, wir haben die Ressourcen, wir halten es vor. Die Frage ist nur, bekommen wir auch das Geld? Also sind wir auskömmlich finanziert? Sind wir im Allgemeinen nicht? Und Rettungsdienst ist natürlich von dem originären Gedanke her dazu, lebensbedrohliche Notfälle zu versorgen. Ja. Und das war noch nie zu 100% so, vielleicht in den 70er Jahren, als es die vielen Autounfälle gab, aber in der Zeit jetzt in den letzten 20 Jahren war das noch nie so, dass wir nur lebensbedrohliche Notfälle behandeln, sondern auch Versorgungsdefizite aus anderen Strukturen ausgleichen.
Wer entscheidet, wann der Hubschrauber fliegt?
Die Leitstelle. Es gibt primär ein paar Sachen, wo es immer sinnvoll ist, einen Hubschrauber zu schicken. Entweder jemand an der Einsatzstelle fordert einen Hubschrauber an. Zum Beispiel, man ist irgendwo in Altenburg, Brandverletzung. Patient muss in einem brandverletzten Zentrum von Altenburg per Auto 1,5-2 Stunden Transportweg mit dem Hubschrauber 15 Minuten, 20 Minuten. Da wird dann der Hubschrauber von der Einsatzstelle alarmiert. Oder die Leitstelle erfährt schon beim Notruf, es gibt viele Betroffene, es ist was ganz Schlimmes passiert,
Auto,
ganz
Bahn,
schwer Verletzte,
Unfall,
genau, ja. Genau, Busse auf Autobahnen etc., so kennen wir ja auch, und dann werden dort Hubschrauber primär hingeschickt. Oder ein Hubschrauber fliegt auch dann, wenn kein normaler Notarzt, kein bodengebundener Notarzt verfügbar ist.
Und jetzt mal ganz konkret, jetzt kommt der Rettungswagen an, wer entscheidet, wo, wann, wie der Patient in welches Krankenhaus kommt? Wird abtelefoniert, der ist frei oder?
Nein, also grundsätzlich für den Rettungsdienst gilt die Maßgabe, das ist auch gesetzlich geregelt in Sachsen, gilt die Maßgabe, dass der Patient in der nächstgelegenen geeigneten Klinik vorgestellt wird. Nächstgelegen ist relativ einfach, sieht man ja auf der Karte. Die Eignung der Klinik hängt davon ab, was das Krankenhaus kann. Letztlich entscheidet der Rettungsdienst, wo der Patient hingeht und was die geeignete Klinik ist. Die Versorgung jetzt mittlerweile, seit 2024 haben wir Evena eingeführt. Das ist eigentlich so ein bundesweit anerkanntes Instrument, interdisziplinärer Versorgungsnachweis heißt das. Da sieht man immer, welche Kapazitäten stehen den Krankenhäusern gerade zur Verfügung. Wenn jetzt zum Beispiel bei uns im St. Georg alle Computertomographen ausfallen, dann kann ich den Computertomographen sagen, der ist gerade kaputt in der App. Und dann wissen alle draußen, dass die Krankheitsbilder, die mitten im Computertomogramm, also Schlaganfall etc., die können dann uns nicht mehr zugewiesen werden. Die können immer noch zugewiesen werden. Mein Rettungsdienst hat immer ein Belegungsrecht ins Krankenhaus hinein.
Also es ist ein Ammenmärchen, dass die Konkurrenzsituation so ist. Fernsehsendung in aller Freundschaft, dann wird diskutiert, wer kriegt den Patienten so. Im Alltag findet das so nicht statt?
Ja und nein. Also es wird schon abgewogen. Es ist auch so, das gibt schon einen hohen regionalen Bezug. Also Patienten aus dem Norden gehen häufiger ins Georg, Patienten aus dem Zentrum häufiger in die Uni. Da wir uns ja vom Leistungsspektrum in den Notaufnahmen nicht wirklich unterscheiden. Also wir können Notaufnahme, notfallseitig ja beide das Gleiche. Von daher, Konkurrenz würde ich nicht sagen. Es ist eher ein aufmerksames Miteinander. Und wir haben ja auch häufig Situationen, wo wir uns gegenseitig unterstützen müssen. Also wenn einer von uns beiden gerade keine Kapazitäten mehr hat und gerade 10 Rettungswagen gleichzeitig gekommen sind, mehr oder weniger aus Versehen, dann muss man auch sagen.
Ach, das gibt's auch.
Das ja? Gibt's auch. Es sind immer, macht immer so Wellen über den Tag. So.
Nochmal zur Frage zur Finanzierung. Gesundheitssystem ist in einer starken Krise. Wir haben jetzt auf der Bundesebene neue Anstrengungen, um da die Milliarden zu sparen. Wie würden Sie es einschätzen? Ist der Rettungsdienst, der Notdienst auskömmlich finanziert?
Ja, im Moment definitiv. Also im Moment ist es relativ einfach, gerade hier in Sachsen, beziehungsweise eigentlich auch deutschlandweit. Kosten des Rettungsdienstes sind Kosten der Krankenkassen. Das ist der eigentlich entscheidende Satz. Das heißt, sowohl die Vorhaltung als auch die Versorgung wird erstmal vergütet. Die Einsätze, die die Kasse bezahlt im Moment, sind nur transportierte Patienten. Außerhalb Leipzigs jedenfalls, in ganz Sachsen. In Leipzig durch die gerade laufenden Projekte Telenotarzt etc. werden auch häusliche Versorgungen durch Rettungswagen vergütet. Aber im Allgemeinen ist es nicht so. Das, was jetzt bundespolitisch gerade angestrebt wird, auch schon aus der vergangenen Legislatur heraus, ist zu sagen, okay, wir vergüten die Medizin, die draußen auf der Straße gemacht wird. Wir vergüten also die medizinische Leistung, die dann nichts mehr mit dem Transport zu tun hat. Das wiederum kollidiert ein Eck weit mit unserem Föderalismus, der ja den Rettungsdienst auf Länderebene regelt, was also dann zur Folge haben kann, dass man dann über die Vorhaltung diskutieren muss und ob dann nicht die Kommunen die Vorhaltung bezahlen müssen, wenn nur die medizinische Leistung im Sozialgesetzbuch verankert ist.
Missbrauch wird nicht bestraft, oder?
Missbrauch zu bestrafen ist schwierig, weil man kann ja dem normalen Menschen, der sagt, ich habe irgendein Problem, der kann das ja nicht selbst einschätzen. Und wir erleben es auch nicht so. Also das, was ich erlebe und in den 20 Jahren erlebt habe, ist, zumindest außerhalb von Alkohol- und Drogenmissbrauch, gibt es de facto keinen vorsätzlichen Missbrauch von Rettungsstrukturen. So, die meisten Leute, die sich bei uns vorstellen, sind für sich selbst genommen in irgendeiner Ausnahmesituation. Wie wir das fachlich einschätzen, ist davon unbenommen. Aber die Leute, die 112 anrufen, die rufen nicht zum Spaß an. Das kommt eigentlich nicht vor.
Machen wir es mal ganz praktisch. Wie muss sich jemand verhalten, der einen Angehörigen zu Hause vorfindet mit einem möglicherweise Herzinfarkt, Schlaganfall? Wie läuft das ab? Was kann der tun in der Zwischenzeit, in den 10, 12, 9 Minuten?
Je nachdem,
wo er wohnt.
Ja.
Naja. Können wir mal praktische Tipps geben?
Als allererstes sollte man den Notruf starten. Es ist so, dass im Prinzip der Notruf selbst, also das dauert ein paar Sekunden, bis jemand rangeht in der Leitstelle, dass das Telefonat dauert eine Minute, das Entsenden des Autos dauert eine Minute, Einsteigen ins Auto dauert eine Minute und losfahren, man muss dann ja auch im Computer im Prinzip die Einsatzdaten teilweise erfassen und dann hat man letztlich noch 10 Minuten Zeit, an die Einsatzstelle zu kommen. Sachsen regelt innerhalb von 12 Minuten ab Annahme des Telefonates in 95% aller Fälle. Wir wissen, dass das heutzutage fast nicht schaffbar ist, also nicht in dieser Menge schaffbar ist. Das ist auch kein Geheimnis, dass wir alle damit zu tun haben, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Deswegen ja auch überlegt wird, ob man das in Richtung Schutzziele sagt, ob man nicht sagt, nur der Schlaganfall, der Herzinfarkt oder die Wiederbelebung muss in 10 Minuten, die dann vielleicht sogar aber in 7 Minuten erreicht werden können. Ist ein interessantes Modell, kommt aus Berlin. Muss man drüber nachdenken. Letztlich, man sollte als erstes anrufen, man sollte als erstes um Hilfe rufen. Und das, was ein Mensch wirklich braucht, um das Ganze, also Leben auf den Kern zurückzuführen, man braucht im Prinzip Sauerstoff im Kopf und man braucht einen Blutdruck, um den Sauerstoff dorthin zu bringen. Das heißt, man sollte alles dafür tun, dass der Mensch Luft bekommt und dass er einen Kreislauf hat. Wenn er keinen Kreislauf hat, hört er automatisch auf zu atmen. Wenn jemand nicht atmet, hat er einen Kreislaufstillstand, dann muss man mit einer Herzdruckmassage beginnen. Und das ist das, was wir Notfallmediziner auch allen Menschen, sage ich mal, an die Hand geben möchten, zu sagen, fangt eine Herzdruckmassage an, wenn ihr merkt, dass jemand macht einen Erste-Hilfe-Kurs. Aber am allerwichtigsten ist, die Herzdruckmassage zu können und auch sich zuzutrauen. Weil man kann ja nichts falsch machen. Da geht es tatsächlich mal um Leben und Tod. Ne? Ja, genau.
Und jetzt nochmal weg vom Rettungsdienst, wirklich zur Ambulanz, zur Aufnahme. Provozierend. Wie viele der Patienten, die dort anlanden, könnten ganz normal beim Hausarzt anlanden?
Schwierig. Die Frage ist, werden Sie beim Hausarzt, werden Sie dann die gleiche Versorgung bekommen? Ich denke mal, irgendwie 20-25% könnten auch hausärztlich versorgt werden. Spannend ist aber die Frage, die uns umtreibt. Patienten, die sich selbst vorstellen bei uns, also die früh aufstehen, zu uns kommen, ohne irgendeinen anderen Arzt gesehen zu haben, die bleiben in 40% der Fälle fast im Krankenhaus stationär. Werden die Patienten von einem Hausarzt geschickt, sprich kommen 2 Stunden später und drehen den Weg über den Hausarzt, ist die Zahl derer, die da bleibt, gar nicht so viel höher. Da sind das um die 45-46%, die da bleiben. Aus Notaufnahmesicht ist es auch nicht so, dass die Bagatellen uns ganz schlimm Arbeit machen. Ich finde es auch ein bisschen diskriminierend zu sagen, sie haben eine Bagatelle. Derjenige, der da kommt, der sagt, ich habe Rückenschmerzen, ich kann nicht mehr laufen und kann nicht mehr laufen. Und für uns ist das, naja, okay, du brauchst halt Schmerztabletten.
Es ist individuell auch, ne?
Ja, genau. Das steht uns auch nicht zu. Wir sind keine Richter, wir sind Ärzte. Das ist, von mir aus kann jeder kommen und wird behandelt, muss aber Wartezeiten in Kauf nehmen, weil wenn ein Kränkerer kommt, dann wird er immer vorgezogen und wird immer zuerst versorgt. Aber jemandem ein Rezept für eine Schmerztablette zu geben, was ein Hausarzt sicherlich qualifizierter, schneller und besser macht, können wir auch. Und es macht uns auch nicht viel Arbeit. Derjenige muss nur warten, bis er dran ist.
Dr. Stöhr, vielleicht können Sie noch ein bisschen was zur Telemedizin sagen. Wir haben ja dieses Pilotprojekt, dass wir versuchen, über Telemedizin Notfallpatientinnen und Patienten zu betreuen. Wie schätzen Sie es ein? Wie sind die Erfahrungen? Sind Sie überhaupt damit berührt?
Wir sind indirekt damit berührt. Ganz, ganz konkret glaube ich, dass der Telenotarzt für die Zukunft der Notfallmedizin unumgänglich ist oder ein ganz fester Bestandteil der Zukunft der Notfallmedizin ist. Wir wissen, dass Notärzte in einem hohen Prozentsatz, lassen wir sagen, ungefähr die Hälfte Maßnahmen an Patienten ausübt, die jetzt schon ein Nichtarzt machen darf. Das heißt, in den Fällen sind Notärzte entbehrlich. Wir wissen auch, dass wir Notärzte viel schneller zu viel kritischeren Patienten bringen müssen. Da sind wir wieder bei den 5 Minuten bis zum Herzinfarkt für einen Notarzt. Das heißt, ich bin dagegen, die Dichte an Notärzten zu reduzieren. Aber falsch wäre, der Notarzteinsätze für den physischen Notarzt zu erhöhen. Und der Bedarf an Telenotfallmedizin ist da. Und das ist ein Teil der Zukunft. Das ist definitiv der richtige Weg, genau dieses Projekt zu gehen und genau hierfür die große Stadt in Sachsen irgendwie Daten zu erheben und zu sagen, okay, in Leipzig hat das die und die Auswirkungen, aber wir brauchen Telenotärzte. Das ist, glaube ich, heutzutage unumgänglich, weil auch wir bodengebundene Notärzte, wir sind natürlich auch frustriert, wenn wir zu Fällen fahren, von denen wir wissen, wir müssen hier nicht viel tun. Wir müssen nur die Entscheidung treffen, Krankenhaus oder nicht. Die fällt in 80-90% in Richtung Krankenhaus, weil dort einfach ein EKG ist, ein Labor ist, Diagnostik ist. Das heißt, nur um die Entscheidung zu treffen, ob jemand ins Krankenhaus muss, muss nicht physisch jemand mit Blaulicht dahin fahren, zumindest nicht ärztlich.
Also es muss niemand Sorge haben, Angst haben, wenn der Rettungssanitäter sagt, so, wir machen das mit Telemedizin.
Nee, glaube ich nicht. Also im Moment gibt es keinerlei Hinweise. Ich glaube eher, dass es die Versorgungsqualität insgesamt in der Fläche verbessert. Wir wissen, wie es im Moment politisch ist. Wenn uns nicht einfällt zu sagen, okay, der Telenotarzt macht so und so viele Einsätze, wir nehmen die anderen Notärzte von der Straße runter und reduzieren die Zahl der Notärzte erheblich, dann reichen sie wieder nicht mehr für die kritisch kranken Patienten. Dann sind wir wieder dort, wo wir jetzt sind, 12 Minuten, 13 Minuten anstatt 7 Minuten, wo wir eigentlich hin sollten.
Das kann der Oberbürgermeister von Ihnen lernen.
Schwierige Frage. Der wichtigste Satz für uns Notfallmediziner ist immer keine Panik, aber ich glaube nicht, dass sie Oberbürgermeister sein würden, wenn sie panisch reagieren würden in bestimmten Momenten. Das ist das, was
wir haben auch mitgeben. Notfälle gibt es bei uns auch. Ging ans Hochwasser 2013, das war eine extrem angespannte Situation.
Ja, Stäbe.
Und in der Tat, Ruhe bewahren, nachdenken, Schritt für Schritt.
Keine Panik, wissen, worum es geht. Ja. Luft. Druck, Luft und Blutdruck und reanimieren können. Also das sind wir einfach unseren Mitmenschen schuldig, dass jeder von uns reanimieren kann. Ich denke, das ist was, was man als Basiskompetenz haben sollte.
Vielen Dank, Dr. Stör, für die spannenden Einblicke und vor allen Dingen für Ihren tagtäglichen Einsatz. Vielen Dank.
Gerne, jederzeit. Ich hatte schon gesagt, es ist das, was mir Spaß macht, was ich schon immer machen wollte.
Vielleicht haben Menschen ein bisschen besser verstanden, was eigentlich Rettungsdienst, Notfallmedizin für eine wichtige Aufgabe hat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die nächste Ausgabe haben wir was ganz Besonderes vor. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen, mitzuwirken. Wir drehen den Spieß nämlich um. Ich möchte Ihnen Rede und Antwort stehen. Der Anlass ist ein doppelter. Wir feiern das einjährige Bestehen dieses Podcasts und zugleich darf ich auf meine 20 Jahre Oberbürgermeister-Dasein zurückblicken. Was wollten Sie mich schon immer mal fragen? Was brennt Ihnen in Leipzig auf der Seele? Schreiben Sie mir Ihre Fragen ganz einfach auf an podcast@leipzig.de. Ihre Frage an den Oberbürgermeister. Und ich würde gerne versuchen, in der nächsten Folge dann diese Fragen zu beantworten, vielleicht auch das eine oder andere mal aufzugreifen. Oder Sie können uns eine Frage als Sprachnachricht schicken. Das wäre natürlich das Allerschönste. Wir spielen das dann ein im MP3-Format für die Fachleute, also einfach aufnehmen mit dem Handy. Und dann einschicken an podcast@leipzig.de. Ich freue mich auf den direkten Austausch mit Ihnen. Bis dahin zur nächsten Folge, Ihr Burkhard Jung.
Das war Leipzig und Leute, der Podcast mit dem Oberbürgermeister.